Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen zum Daily Podcast vom Kurier. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich möchte euch heute in Sachen Belarus auf den neuesten Stand bringen. Außerdem geht's danach noch kurz um die US-Wahlen und ums liebe Geld. Hättet ihr Belarus auf der Karte gefunden? Das Land, das auch manchmal als Weißrussland bezeichnet wird, wurde bei der Auflösung der Sowjetunion 1991 unabhängig. Nur 3 Jahre später wurde Alexander Lukaschenko Präsident. Und er ist es bis heute. Auf der Landkarte ist Belarus übrigens zwischen Polen und Russland, Litauen und der Ukraine zu finden. Und in den europäischen Medien spätestens seit dem 9. August. Denn seitdem gehen Hunderttausende auf die Straßen, um gegen den Langzeitpräsidenten zu demonstrieren. 2,5 Millionen der knapp 10 Millionen Einwohner Weißrusslands sind jünger als 26 Jahre. Sie kennen ein Leben mit einem anderen Präsidenten als Alexander Lukaschenko gar nicht. Aber genau das fordern sie derzeit in Dutzenden Städten und Gemeinden, nicht nur in Minsk. Nämlich einen neuen Mann, nein, in diesem Fall eine neue Frau an der Spitze des Landes. Wie es trotzdem zum Wahlsieg Lukaschenkos am 9. August kam und warum täglich tausende Menschen auf die Straßen gehen, hat sich mein Kollege Johannes Ahrens in unserem Daily Podcast am 10. August angeschaut. Den Link findet ihr in der Beschreibung.
I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation and the world.
Die Kandidatin der Opposition Svetlana Tichanowskaja, die die Wahlen gewonnen haben dürfte, will selbst eine Übergangsregierung anführen, bis es zu freien und fairen Wahlen kommt, wie sie sagt. Sie hat die EU heute in einem neuen Video aus dem Exil in Litauen aufgefordert, die, wie sie sagt, betrügerischen Wahlen in Weißrussland nicht anzuerkennen und den Wandel in Belarus zu unterstützen. In den Augen der Nation und der ganzen Welt, sagt sie, habe Lukaschenko jegliche Legitimation verloren.
Новый элемент – это попытка убаюкать власть.
Das ist ein Versuch der Machtübernahme, glaubt Lukaschenko und rechtfertigt so sein Durchgreifen. Er hat der EU geraten, sich lieber mit eigenen Problemen wie etwa den Gelbwesten zu befassen. Aber die EU steht klar auf der Seite der Demonstrierenden. Die Staats- und Regierungschefs haben sich heute Mittag getroffen und beschlossen, das Ergebnis der Präsidentenwahl in Belarus nicht anzuerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Sondergipfel. Gleichzeitig hat der weißrussische Präsident ein Zeichen in Richtung Brüssel gesetzt und Truppen an die Grenze zu Polen gesendet. Sie seien in voller Kampfbereitschaft, wie Lukaschenko am Mittwoch betonte. Christopher Forst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew beobachtet die Entwicklungen in Belarus. Ich spreche mit ihm über die Bedeutung des Landes für Europa und Russland, über die Wahrscheinlichkeit eines Rücktritts von Lukaschenko und darüber, was danach passieren könnte. Guten Tag, Herr Forst.
Guten Tag.
Die EU hat sich heute mit dem Thema Belarus beschäftigt. Was ist denn unterdessen in Minsk passiert? Wie verhält sich auch der Sicherheitsapparat momentan? Das ist ja auch eine große Frage.
Also in den letzten Tagen waren die Proteste tatsächlich weitestgehend friedlich geblieben, also auch von Seiten des Sicherheitsapparates. Die Opposition legt ja auch viel Wert auf den friedlichen Charakter ihres Protests. Es gibt weiterhin Streiks im ganzen Land. Es gibt tatsächlich in beeindruckender Weise dezentrale Proteste überall, nicht nur in Minsk. Heute Morgen gab es wohl wieder etwas härtere Reaktionen des Sicherheitsapparats. Es kam wieder vermehrt zu Verhaftungen. Es sind auch immer noch viele Demonstrantinnen von letzter Woche inhaftiert. Es sind zwar viele freigelassen worden, aber weiterhin sind auch viele inhaftiert. Es gab ja mehrere Todesopfer und es sind auch weiterhin rund 80 Menschen als vermisst gemeldet.
Also 80 Menschen vermisst, mehrere Todesopfer. Man kann, glaube ich, nicht genau sagen, wie viele Menschen jetzt tatsächlich ihr Leben verloren haben in den letzten Tagen. Oder hat man da schon genaueres?
Das ist momentan noch sehr schwer zu sagen. Also es sind jetzt 5 bestätigte Fälle, aber leider ist damit zu rechnen, dass es noch einige mehr werden.
Entschuldigung, wenn Sie sagen bestätigte Fälle, heißt das, dass das Innenministerium die dann tatsächlich bestätigt? Und was ist dann die Begründung für deren Todesfolge, also deren Tod?
Das sind unterschiedliche Gründe, aber nach meinen jetzigen Informationen sind das tatsächlich offiziell bestätigte Fälle, ja.
Okay. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich ja heute getroffen, um über Belarus zu beraten. Was ist denn das Dilemma der EU, wenn es um die Reaktion auf Lukaschenko geht? Und welche Bedeutung hat dieses Land für Europa und für die Europäische Union?
Erstmal war die Antwort der Europäischen Union ja verhältnismäßig schnell und ziemlich klar. Das sollte man an der Stelle schon mal konstatieren. Mhm. Auch der deutsche Außenminister hat sich ja sehr schnell geäußert und man ist auch schnell zu einer Übereinkunft gekommen, dass man über Sanktionen reden muss. Belarus liegt in Europas direkter Nachbarschaft, ist ehrlich gesagt in der Vergangenheit trotzdem ein Stück vernachlässigt worden, ist unter anderem Teil des Programms Östliche Partnerschaft, aber tatsächlich in der Vergangenheit war Belarus sicherlich nicht ganz oben auf der Agenda. Mhm. Sanktionen gab es ja schon mal, insgesamt schon zweimal, unter anderem auch nach den unrühmlichen Präsidentschaftswahlen 2010, wo es ebenfalls zu Protesten kam, wenn auch, muss man mittlerweile sagen, nicht mehr vergleichbar mit der jetzigen Situation. Sie haben wenig bewirkt. Das liegt auch daran, dass Lukaschenko und sein direkter Zirkel um ihn herum, nach allem, was bekannt ist, wohl keine großen Vermögen etwa auf europäischen Konten haben. Und wirtschaftliche Sanktionen würden darüber hinaus auch sicherlich ein Stück weit die Falschen treffen, nämlich gerade die, die momentan demonstrieren gehen, gerade die Arbeiter in den Betrieben. Kurzfristig hilft das alles nur bedingt. Trotzdem sind diese klaren Signale nötig und waren sicherlich auch richtig. Jetzt muss man aber trotzdem darauf schauen, dass auch die Opposition das durchaus ein Stück weit kritisch sieht, weil sie sagt, es geht in erster Linie darum, gerade ein Blutvergießen zu verhindern. Mhm. Deswegen fordert auch die Opposition in allererster Linie einen Dialog. Inwieweit es möglich ist, diesen Dialog wirklich mit dem Lukaschenko-Regime zu führen, das darf man sehr stark hinterfragen. Dennoch müssen die Anstrengungen darauf abzielen, einen solchen Dialog zu initiieren, denn er ist die allerbeste Chance, eine weitere Eskalation zu verhindern.
Mhm. Was ist denn das Interesse Europas? Ist das, dass Belarus nicht noch weiter in Richtung Russland rückt? Oder warum ist es so wichtig für Europa, dass dort Demokratie und Frieden herrschen?
Grundsätzlich ist Stabilität in unserer direkten Nachbarschaft natürlich absolut im europäischen Interesse. Mhm. Das gilt insbesondere auch für die Nachbarländer, die sich auch besonders deutlich positionieren und äußern. Litauen und Polen sind hier in allererster Linie zu nennen, aber auch etwa die anderen baltischen Staaten. Mhm. Für die hat das sehr direkte Implikationen, wenn in ihrer Nachbarschaft tatsächlich noch weiteres Blutvergießen tatsächlich passieren sollte. Das muss man erstmal konstatieren. Natürlich mag eine geopolitische Überlegung sicherlich in vielen Statements momentan eine Rolle spielen. Man muss aber auch sagen, es liegt einfach daran, dass die EU sich so klar positioniert, dass eben gegen grundlegende Werte, für die wir stehen, verstoßen wird. Es waren etwa keine OSZE-Wahlbeobachter in Belarus bei den Wahlen. Und es ist ja ganz offensichtlich jetzt auch so, dass gefoltert wurde. Da muss man sich einfach klar positionieren, umso mehr, wenn das in der eigenen direkten Nachbarschaft passiert.
Mhm. Sie sagen, die EU hat sich klar positioniert. Das war ja nicht ganz klar, ob das so eindeutig sein wird. Immerhin hat zumindest der ungarische Regierungschef Viktor Orban immer wieder ein bisschen als Fürsprecher für Lukaschenko innerhalb der EU, ich möchte es nicht übertreiben, aber durchaus positive Töne ihm gegenüber anklingen lassen. Das hat sich aber in den vergangenen Tagen ein bisschen gemäßigt. Also die EU spricht jetzt tatsächlich mit einer Stimme. Aber wer hält denn insgesamt dem weißrussischen Machthaber momentan noch die Stange, also international gesehen?
Also Orban hegt wohl tatsächlich eine gewisse Sympathie, so scheint es. Aber zumindest in den ersten Tagen hat sich dennoch eine andere Position in der Europäischen Union durchgesetzt. Und es gab dann eben auch eine gemeinsame Stimme, mit der man gesprochen hat, wie Sie richtig sagen. Es sind tatsächlich relativ wenige, die Lukaschenko zu seinem Wahlsieg sofort gratuliert haben. Dazu gehört China, dazu gehören die zentralasiatischen Staaten, dazu gehört Moldau, die Türkei, Venezuela, Vietnam und auch Russland. Also mit Verlaub, eine etwas unrühmliche Liste.
Mhm. zu Russland jetzt. Können Sie da vielleicht das Verhältnis von Minsk zum Nachbarn ein bisschen näher erklären? Also einerseits wirkt Moskau manchmal wie eine Art Schutzmacht. Andererseits hat sich Putin jetzt doch noch zurückgehalten. Eine Oppositionskandidatin ist auch nach Moskau geflohen. Wie kann man dieses Verhältnis zwischen Minsk und Moskau verstehen?
Russland ist der wichtigste wirtschaftliche und politische Partner von Belarus. Mhm. Das Verhältnis wird dennoch immer schwieriger und das ist ein Stück weit auch unabhängig von der Person Lukaschenko. Die belarussische Wirtschaft, und damit hat so ein wenig auch vieles angefangen, was wir jetzt erleben, stößt mehr oder weniger in ihrem jetzigen System an ihre Grenzen. Es gibt kaum noch Wachstum, die Wirtschaft stagniert, mit Covid-19 ist das Ganze noch stärker belastet und sie ist in der Vergangenheit stark quersubventioniert worden durch günstige Energielieferungen aus Russland. Jetzt wird es auch für Russland vor dem Hintergrund seiner eigenen Situation immer schwieriger, diese Subventionen zu gewährleisten. Mhm. Und so gibt es immer wieder Reibereien zwischen Russland und Belarus vor diesem Hintergrund und immer wieder Ränkespiele in die eine oder andere Richtung. Letztlich ist Belarus aber von Russland zu einem großen Teil abhängig und braucht dessen Unterstützung.
Mhm. Aber könnten wir davon ausgehen, dass Russland in irgendeiner Form eingreift in diesen inneren Konflikt in Minsk?
Die Warnung des Kreml nach den gestrigen Telefonaten mit Merkel, Macron und EU-Ratspräsident Michel waren zwar deutlich, aber auch sehr unspezifisch. Putin wird meines Erachtens, wenn, dann wohl eher bei der Gestaltung eines möglichen Übergangs wirklich aktiv werden oder auch etwa über Desinformationskampagnen versuchen, Lukaschenko mehr Zeit zu geben. Eine militärische Aktion, eine militärische Intervention halte ich nach wie vor für eher unrealistisch. Dafür würde nicht zuletzt jede rechtliche Grundlage fehlen. Wohl auch nach russischer Lesart kann das unterstützen bei der Protestorganisation durch möglicherweise vom Ausland koordinierte Telegram-Kanäle wohl kaum als Legitimation für eine militärische Intervention herhalten.
Mhm.
Und außerdem ist ja auch die Opposition in keinster Weise dezidiert antirussisch und hat das auch mehrmals klar betont in den letzten Tagen.
Mhm. Das heißt, die Situation in Weißrussland ist nicht mit der Situation in der Ukraine vergleichbar, würden Sie sagen?
Auch der Protest in der Ukraine war zwar zunächst nicht antirussisch dezidiert, sondern EU-freundlich, aber in Minsk sind keine EU-Fahnen zu beobachten. Deswegen ist die grundlegende Ausgangssituation schon mal eine ganz andere. Belarus wird auch in der Zukunft, egal unter welcher Regierung, ein Stück weit von Russland abhängig sein. Dazu kommt die schon erwähnte rechtliche Dimension. Es gibt etwa keine Minderheit, keine russische in Belarus, die man nun aktiv schützen könnte. Da könnte man schlecht momentan eine dementsprechende Story stricken. Insofern, ich halte das für unwahrscheinlich. Ausschließen möchte ich es nicht, weil der Kreml nicht immer nach logischen Prinzipien operiert.
Mhm. Zurück zur innerweißrussischen Lage. Man hat in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass die Macht des Langzeitpräsidenten brüchig geworden ist. Ist ein Ende der Ära Lukaschenko wahrscheinlich und was könnte danach folgen?
An ein kurzfristiges Nachgeben glaube ich momentan nicht. Da gäbe es einen Anhaltspunkt, dass das doch passieren könnte. Das wäre, wenn sich im direkten Elitenzirkel um Lukaschenko herum Personen gegen ihn richten. Mhm. Dafür ist ganz entscheidend, dass der Protest der Straße so weitergeht, wie er momentan geführt wird. Dann ist das möglicherweise irgendwann denkbar. Das halte ich viel mehr für ein innenpolitisches als für ein außenpolitisches Thema. Wenn dem nicht so ist, gibt es zwei Handlungsoptionen. Eine blutige Niederschlagung der Proteste, wie wir das auch schon in der letzten Woche gesehen haben, die wieder aufgenommen werden könnte. Oder Lukaschenko hofft darauf, dass das Ganze irgendwann abebbt, dass vielleicht auch die Opposition sich uneinig ist. Auch dafür gibt es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Ansatzpunkte, dass das der Fall sein könnte. Ich glaube nicht an ein kurzfristiges Abtreten von Lukaschenko. Wenn Sie mich fragen, was passiert danach? Es gibt ja nun einen Koordinierungsrat, den die Opposition mittlerweile installiert hat. Es ist so ein wenig der Versuch, Einigkeit zu zeigen und den dezentralen Protest der Straße so ein wenig zu kanalisieren. Denn eine klare Führungsfigur gibt es da nicht, auch nicht Svetlana Tichanowskaja, die würde ich eher als Symbolfigur bezeichnen.
Mhm. Was ist mit ihrem Ehemann?
Ihr Ehemann sitzt ja im Gefängnis, kann sich von da nicht äußern. Tichanowskaja hat ja versprochen, dass im Falle, dass sie oder ihr Team an die Macht kommen würden, nach 6 Monaten spätestens freie und faire Neuwahlen unter auch Beobachtung internationaler Beobachter stattfinden würden. Natürlich ist es möglich, dass dann etwa ihr Ehemann in den Ring steigt. Wofür das dann programmatisch stehen würde, auch dazu gibt es wirklich wenig zu sagen, weil im Vorfeld der Wahlen sich vieles auch bereits darauf konzentriert hat, dass es gegen Lukaschenko ging und nicht so sehr um die Ausarbeitung von Programmen für die Zukunft. Das kann dann tatsächlich auch noch ein Risiko mit Blick auf die nächsten Jahre darstellen, aber das ist wirklich dann schon sehr im spekulativen und nach vorne gedachten Bereich. Mhm.
Also das heißt, die Opposition momentan und die Menschen, die auf die Straße gehen, die sind sich gar nicht ausgesprochen inhaltlich einig, sondern deren gemeinsamer Antrieb ist, Demokratie weg mit dem Langzeitpräsidenten und faire und freie Wahlen. Wir wollen selber entscheiden, aber nicht eine politische Linie. Man kann nicht sagen, die sind links, die sind rechts, die sind pro-europäisch, anti-russisch oder pro-russisch.
Da gibt es noch viel zu viele. Es ist eben auch eine sehr heterogene, dezentral organisierte Gruppe. Es gibt klare Forderungen wie die Freilassung aller politischen Inhaftierten und eben auch freie und faire Neuwahlen. Das sind alles Punkte, die im Übrigen ja auch die EU unterschreibt und die man auch ohne weiteres eigentlich unterschreiben kann. Aber tatsächlich, es ist ziemlich unklar, wofür dann mögliche NachfolgerInnen, wenn man darüber denn überhaupt spekulieren kann, stehen würden. Dafür scheint es momentan einfach zu früh. Dieser kleinste gemeinsame Nenner ist aber trotzdem schon bemerkenswert. So geschlossen, wie sich die Opposition gerade zeigt, hat sie sich in Belarus in den letzten 26 Jahren noch nie gezeigt.
Mhm. Lieber Herr Forst, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und alles Gute nach Kiew.
Vielen Dank für das Gespräch.
So geschlossen wie jetzt, sagt Christopher Forst, hat sich die Opposition also in den vergangenen 26 Jahren noch nicht gezeigt. Wir bleiben jedenfalls dran und halten euch in der Zeitung, online und im Podcast auf dem Laufenden, wie es um den sogenannten letzten Diktator Europas bestellt ist. In den USA steht jetzt fest, dass Joe Biden für die Demokraten ins Präsidentschaftsrennen geht. Es ist die Ehre meines Lebens, hat er auf Twitter geschrieben. Donald Trumps Kommunikationschef Tim Murtaugh hat sich über den virtuellen Parteitag der Demokraten aber lustig gemacht. Jemand hätte ihm erklären müssen, dass er jetzt der offizielle Nominierte ist, tweetete er. Damit hat er auf technische Probleme des Livestreams angespielt, die Joe Biden anscheinend verwirrt haben. Für Donald Trump, der den demokratischen Präsidentschaftskandidaten auch immer wieder abschätzig Sleepy Joe nennt, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Dazu passt auch unser Tweet des Tages. Jederzeit jetzt schreibt: Können wir bitte sowas wie Sleepy Joe auch in Österreich etablieren? Schredder, Basti, Korrupti, Heinzi, Zamreis, Rudi, die Möglichkeiten sind endlos. So, das war's heute von mir. Einen schönen Abend noch. Für Schnitt und Ton war heute wieder Dominik Kanzian verantwortlich. Mitarbeit Emily Zenz. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gern abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Oder ihr erzählt es den Leuten von uns. Wenn ihr Fragen habt, unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Baba!